HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Wir steuern derzeit auf eine Welt von 3 bis 4 Grad Erwärmung in diesem Jahrhundert zu. Das ist überhaupt nicht mehr beherrschbar.
You are not mature enough to tell it like it is.
Ihr seid nicht erwachsen genug, um zu sagen, wie es ist. Selbst diese Bürde überlasst ihr uns Kindern. Aber mir ist es egal, ob ich beliebt bin. Ich will Klimagerechtigkeit.
Baden gehen.
Das Gute ist, dass es überhaupt ein Ergebnis gab, aber es reicht leider überhaupt nicht aus, um den Klimawandel zu stoppen. Deshalb brauchen wir einen neuen Anlauf, auch in Deutschland, durch Politik und durch Wirtschaft.
Oder auch mit den Süßen zum Segeln gehen.
Wir zahlen den Preis mit unserem Leben für einen Klimawandel, den wir nicht kreiert haben. Die, die für den Klimawandel verantwortlich sind, scheinen das zu ignorieren.
In Katowice musste die deutsche Bundesregierung eingestehen, dass in Deutschland beim Klimaschutz nichts passiert ist, weil man sich nicht getraut hat, den Kohleausstieg anzugehen.
Im Wasser stehen.
Es liegt an den Staaten, die ihre Hausaufgaben nicht machen, nicht aus der Kohle aussteigen wollen, viel zu langsam brauchen, um aus dem Verbrennungsmotor auszusteigen. Und wenn sich diese Dynamik nicht ändert, braucht es keine Konferenz mehr zu geben.
Die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland hängt ganz entscheidend davon ab, ob Deutschland endlich beim Klimaschutz handelt und nicht nur, wie auf dieser Klimakonferenz geschehen, ankündigt.
Euphorie klingt anders, aber immerhin das war eine sympathische Aktion. Zum Abschluss sprang der polnische Präsident der Klimakonferenz in Katowice über den Tisch. Er strahlte dabei über beide Backen. Alle auf dem Podium umarmten und küssten sich. Und man konnte ihnen die Erleichterung anmerken. Es ist vollbracht. Das war das emotionale Ende des 24. Klimagipfels nach 10 zweiwöchigen Verhandlungen. Alle Staaten könnten Katowice stolz verlassen, rief Michal Kurtika den Teilnehmern noch zu, ehe diese die Koffer für ihre Flüge nach Hause packten. Jetzt müssen alle in ihren Ländern nicht nur dafür sorgen, dass die Beschlüsse von Katowice umgesetzt werden. Alle müssen sich auch der heimischen Bewertung stellen. Habt ihr genug getan gegen die Erderwärmung? Die eben gehörten Einschätzungen klingen nicht so. Heute ist der Tag der Noten für Katowice. Ob dieser Gipfel nur eine 3- verdient oder doch wenigstens eine 3+. Dazu jetzt mehr in dieser Ausgabe des Tags. Komm, lass uns baden gehen. Klimapolitik nach Katowice. So haben wir heute vieldeutig getitelt. Unser Kollege Werner Eckhardt war die gesamte Dauer des Weltklimagipfels in Polen. Und er hat natürlich besonders darauf geachtet, wie sich die deutsche Umweltministerin dort geschlagen hat. Hier seine Eindrücke.
Die eigenen Bodenschätze zu nutzen, im Fall Polens eben die Kohle und auf diese Ressourcen dann energetische Sicherheit zu stützen, das steht nicht im Widerspruch mit dem Klimaschutz. Die Kohle ist auch Deutschlands Problem beim Klimaschutz. Ohne klaren Ausstiegsplan kam Umweltministerin Svenja Schulze zu dieser Klimakonferenz.
Wir wollen etwas hier gegen den Klimawandel tun. Wir müssen aber dabei genau beachten, was das mit den Menschen und mit den Regionen macht, was dann da passiert. Und wir müssen die soziale Frage mitdenken.
Ihr Schlagwort dazu ist zum Schlager geworden.
Just transition.
Just transition. Just transition.
Der gerechte Wandel von einer Energiewelt in die andere. Lasst die Kohle in der Erde. Das war die Antwort der Klimaschützer. In diesem Fall bei einer Veranstaltung der Amerikaner, die unter ihrem Präsidenten Donald Trump auch langfristig an der Kohle festhalten wollen. Tatsächlich aber steigt der Ausstoß an Klimagasen nicht nur wegen der Kohlekraftwerke. Allen Klimabeschlüssen zum Trotz stellen Wissenschaftler während der Konferenz fest, 2018 wird es einen neuen Rekord geben. Druck aus der Wissenschaft von allen Seiten. Umstritten bis zuletzt, wie gehen die Staaten mit dem Sonderbericht des Weltklimarates IPCC um, den sie selbst bestellt haben. Der kommt zu dem Schluss, dass es zwingend wäre, den Temperaturanstieg sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht nur auf 2. Am Ende spricht die Konferenz dem IPCC ihre Anerkennung für die Arbeit aus und lädt die Staaten ein, diese Informationen zur Beurteilung ihrer Klimaschutzaktivitäten zu nutzen. Nicht mehr und nicht weniger. Das wichtigste inhaltliche Anliegen der Klimakonferenz: ein Regelwerk, ein Rulebook mit dem die politischen Beschlüsse des Paris-Abkommens von 2015 umgesetzt werden können. Das ist im Wesentlichen gelungen, befinden Experten wie der Umweltökonom Professor Raimund Schwarze vom Umweltforschungszentrum in Leipzig.
Wir haben jetzt ein Regelwerk, was umfassend ist und klar ist, wo Äpfel und Birnen auch auseinandergehalten werden. Also wir vergleichen können, was hat die Welt als Ganzes geschafft und das mal dagegen zu rechnen, was wir erreichen wollten. Ich glaube, das ist unterm Strich ein positives Ergebnis.
Am Ende kommt bei einer solchen Konferenz immer alles in einen Sack, wird geschüttelt und bewertet. Keiner darf dem Paket widersprechen. Am Ende fiel dann am Samstagabend 22 Uhr doch noch der Hammer im immer gleichen Ritual. Der viel gelobte Präsident der Klimakonferenz, der Pole Michał Kurtyka.
Hearing no objections. It is so decided.
Wenn ich keinen Widerspruch höre, dann ist das so entschieden. Und einigermaßen erschöpft und erleichtert die Bundesumweltministerin.
Mein erster Schritt zu Hause, ehrlich gesagt, muss ich mir jetzt erstmal auf Weihnachten vorbereiten. Das ist jetzt das Nächste, was kommt. Ich habe getwittert, dass ich mir zu Weihnachten ein Rulebook wünsche. Das habe ich jetzt. Und jetzt gucken wir mal, was noch so geht.
Die Umweltschützer würdigen die Ergebnisse durchaus, begrüßen das Regelwerk, aber mit zusammengebissenen Zähnen. Was nutzen Konferenzen, wenn der Klimawandel immer weitergeht und Klimaschutz gar nicht stattfindet, fragt Martin Kaiser von Greenpeace.
Es liegt an den Staaten, die ihre Hausaufgaben nicht machen, nicht aus der Kohle aussteigen wollen, viel zu langsam brauchen, um aus dem Verbrennungsmotor auszusteigen. Und wenn sich diese Dynamik nicht ändert, braucht es keine Konferenz mehr zu geben.
Kritik anderer Art kam von vielen jungen Leuten, die die Konferenz optisch prägen, aber an den wesentlichen Entscheidungen nicht beteiligt sind.
Immerhin haben die Staaten ein Regelwerk verabschiedet, auf 133 Seiten zusammengefasst, das jedes Land dazu verpflichtet, genau darzulegen, was es gegen die Erderwärmung macht. Und zwar so detailliert, dass man es mit den Bemühungen der anderen Länder vergleichen kann. Professor Wolfgang Kramer, Direktor des Mittelmeerinstituts für Biodiversität und Ökologie in Frankreich und Mitverfasser des Sonderberichts des Weltklimarates. Zunächst mal, dieses Regelwerk war ja überfällig, nicht wahr?
Ja, das war überfällig, aber es war auch geplant so. Das war Bestandteil des Pariser Abkommens, dass man ein Regelwerk verabschieden würde, mit dem es tatsächlich transparent für alle Staaten erkennbar ist, wer wie viel zum Klimaschutz beiträgt oder auch nicht.
Insofern dort in Katowice Hausaufgaben erledigt, aber die Frist, die den Staaten gestattet wird, ist sehr großzügig. Erst ab 2022 müssen die Industriestaaten ihre Maßnahmen offenlegen und überprüfen lassen. Das sieht so aus, als hätte der Planet noch Zeit. Das ist aber doch nicht so, so steht's auch in Ihrem, also von Ihnen mitformulierten, Sonderbericht des Weltklimarates.
Ja, natürlich. Der Planet kann nicht warten auf die Klimakonferenzen und das Klima auch nicht. Das ist schon klar. Was jetzt beschlossen worden ist, ist eigentlich nur die bürokratische Verfolgung dieses Prozesses. Die Klimakonferenz in Katowice handelt ja nicht davon, was jetzt an konkreten Maßnahmen in den einzelnen Ländern verabschiedet wird. Aber jedes Land, was einigermaßen ernsthaft jetzt diesen Beschluss interpretiert, wird sich sehr anstrengen müssen, um zum nächsten Stocktake-Zeitpunkt 2022 nicht sehr, sehr schlecht auszusehen. Das ist zumindest die Ambition, von der man ausgehen muss in allen Ländern.
Es gibt aber auch nach Katowice keine Sanktionen. Allerdings die Hoffnung, dass Staaten sich ans Regelbuch halten werden, weil sie das Feststellen ihres Versagens womöglich fürchten. Also man nennt das im Fachjargon Naming and Shaming. Ist diese Hoffnung blauäugig?
Nein, ich halte diese Hoffnung für äußerst oder diese Einschätzung für äußerst realistisch. Denn wie sollte man welche Sanktionen sollte man durchsetzen, wenn zum Beispiel ein großes Industrieland wie die USA oder Brasilien ihre ursprünglich mal gemachten Versprechungen nicht einhalten? Wollte man da einmarschieren mit irgendwelchen Truppen oder wollte man irgendwelche anderen Dinge tun? Das ist ja unrealistisch. Insofern ist es aus meiner Sicht nach wie vor ein genialer Schachzug gewesen zum Zeitpunkt des Paris-Abkommens 2015, dass man gesagt hat, jeder legt offen auf den Tisch, wie viele Beiträge er geleistet hat. Wir erlauben der Wissenschaft genau zu interpretieren, was das bedeutet für das Klima und für die Konsequenzen auf die Menschen. Und dann müssen sich die Regierungen halt ihren jeweiligen Wählerschaften stellen und quasi Auskunft geben, warum haben wir nicht Auskunft erteilen dazu, warum haben wir nicht mehr getan, als es noch möglich war.
Bis aber nach dem Regelwerk alles transparent und vergleichbar wird, was die Staaten unternehmen, bleibt ja die Erderwärmung nicht stehen. Biodiversität, das ist Ihr Spezialgebiet. Die verändert sich doch aber unabhängig vom Klimagipfel mit großer Schnelligkeit. Wo denn überall?
Ja, das ist eine zusätzliche Sorge. Natürlich unabhängig vom Klimaproblem gibt es ja auch das Problem der Biodiversität. Und es gibt übrigens auch dazu ja einen Prozess, einen internationalen Prozess. Er ist nicht so bekannt wie der Prozess zum Klima. Das ist die Biodiversitätskonvention, die auch eine Art IPCC hat. Das sind ähnliche Prozesse, die dort im Gange sind. Und wenn Sie fragen, wo uns das am meisten betrifft, dann würde ich sagen, fast überall. Also bekannt ist das Amazonasgebiet, bekannt sind die tropischen Korallenriffe, aber bekannt ist auch die Arktis. Und dabei vergessen wird oft manchmal ein anderes Thema der Biodiversität, das uns sehr beschäftigt. Und das sind die landwirtschaftlichen Kulturen in allen Ländern, die, wenn so ist der Wissensstand heutzutage, wenn wir dort für mehr und für besseren Erhalt der Biodiversität sorgen, dann haben wir auch einen positiveren Klimaeffekt der Landwirtschaft.
Alle, mit denen man spricht, Sie sind ja auch der Meinung, der Wandel muss auf allen Feldern rasch geschehen, der Umbau der Industriegesellschaften zügig passieren. Das Einstimmigkeitsprinzip der Vereinten Nationen macht aber alle Abkommen langsam und zwingt zum kleinsten gemeinsamen Nenner. Ist dieses Prinzip überhaupt richtig?
Ja, ich glaube, das Prinzip ist richtig und quasi unabdingbar. Denn nur mit dieser Freiwilligkeit, die eingebaut ist im Pariser Abkommen, jedenfalls zu den Emissionsreduktionen, nur dadurch ermöglichen wir es praktisch jedem Staat maximal voranzugehen, ohne jetzt darauf warten zu müssen, dass der Langsamste im Boot auch mitkommt. Das ist, glaube ich, eine unvermeidliche Strategie. Und die Idee ist natürlich, dass wenn sich die positiven Wirkungen, Nebenwirkungen des Klimaschutzes deutlich machen, wenn die deutlich werden in den verschiedenen Staaten, dass dann andere langsamer sich entwickelnde Staaten oder langsamer voranschreitende Staaten auch erkennen werden, dass es vielleicht sinnvoll ist, auf Energieunabhängigkeit durch erneuerbare Energiequellen sich einzustellen und andere Dinge. Also insofern glaube ich, das Konsensprinzip ist genau dort angewendet worden, wo es notwendig war, nämlich bei der Transparenz des Verfolgens der Emissionen. Und ansonsten ist es jetzt jedem Staat freigestellt, sich schneller zu bewegen als die anderen.
Es ist der Tag der Benotung von Katowice, ein Tag der Noten. Wie ist Ihre 3 plus oder 3 minus?
Ich würde sagen, es ist eine 2.
Okay.
Denn die Hausaufgaben wurden gemacht. Was nicht gemacht wurde, war für bessere Stimmung zu sorgen. Man hat für schlechtere Stimmung gesorgt. Aber damit können wir als Wissenschaftler ganz gut leben. Ob jetzt für mich persönlich spielt es keine Rolle, ob jetzt die amerikanische Regierung meinen Bericht willkommen heißt oder nur zur Kenntnis nimmt. Das Wichtige ist, dass weiterhin festgeschrieben ist, was im Pariser Abkommen steht, nämlich, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht, sag ich mal, zur Debatte gestellt werden können und dass sie Bestandteile des nun beschlossenen Beobachtungs- und Berichtssystems sind.
Professor Wolfgang Kramer, besten Dank für Ihre Einschätzung. Auch in Katowice wurde deutlich, man kann den Kampf gegen die Erderwärmung nicht alleine der Politik und den Politikern überlassen. Es braucht engagierte Einzelne, die ihre Stimme erheben. Die Kenianerin Wangari Maathai war in ihrem Land eine der ersten, die sich für Umweltschutz engagierte und schließlich 2004 mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde. In ihren Erinnerungen »Afrika, mein Leben« schaut sie erst einmal zurück in die Vergangenheit.
Vor meinem geistigen Auge sehe ich den Bach immer noch vor mir, das kristallklare, seidige Wasser, das langsam über die Steine und das Erdreich fließt. Ich sehe das Leben im Wasser und die Sträucher, Binsen und Farne am Ufer, die sich in der Flussströmung wiegen. Wenn meine Mutter mich zum Wasserholen schickte, verlor ich mich völlig in dieser faszinierenden Welt der Natur, bis sie rief, »Was machst du denn so lange unter dem Pfeilwurz? Bring das Wasser her!« Später erfuhr ich, dass zwischen dem Wurzelsystem des Feigenbaums und dem unterirdischen Wasserspeicher eine Verbindung besteht. Die Wurzeln wachsen tief in die Erde hinein, brechen das Gestein unter der Erdkrume auf und dringen bis ins Grundwasser vor. So kann es an den Wurzeln nach oben steigen, bis es an einer Senke oder einer durchlässigen Stelle im Boden als Quelle hervorsprudelt. Und tatsächlich entsprang in der Nähe von Würgerfeigen meist ein Bach. Die Ehrfurcht der Bevölkerung vor diesen Bäumen schützte den Bach und die Kaulquappen, die mich so fesselten. Außerdem hielten die Wurzeln das Erdreich zusammen und verhinderten Erosion und Erdrutsche. So trugen die kulturellen und spirituellen Traditionen, ob bewusst oder nicht, zur Bewahrung der biologischen Vielfalt bei.
Sie hören H2 der Tag, Klimapolitik nach Katowice. Jetzt rüsten die Staaten sich schon für die nächste Klimakonferenz in Chile. Sie tun dies mit dem Regelwerk in der Hand, das ihnen noch Zeit zugesteht und das jetzt in Katowice unterzeichnet wurde und ausgehandelt wurde. Zeit aber, die die Erde aus Sicht vor allem junger Menschen nicht hat. Sie sind es nämlich, die die heftigen Folgen einer ungebremsten Erderwärmung am längsten aushalten müssen. Eine wie die 15 Jahre alte schwedische Schülerin Greta Thunberg beispielsweise. Vor Abschluss des Klimagipfels in Katowice hat sie sogar zum internationalen Schülerstreik aufgerufen, um den Druck auf die Politik zu erhöhen. Björn Derke stellt sie vor.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden.
Greta Thunberg steht hinter einem Pult auf der großen Bühne der Weltklimakonferenz in Katowice. Mit ihren langen Zöpfen erinnert die 15-jährige Schwedin ein bisschen an Pippi Langstrumpf. Etwas nervös wandern ihre Augen durch den Saal, selbstsicher dagegen ihre Abrechnung mit den anwesenden Politikern. Sie wirft ihnen vor, nicht genug für den Klimaschutz zu tun, aus Angst davor, sich unbeliebt zu machen.
You are not mature enough to tell it like it is.
Ihr seid nicht erwachsen genug, um zu sagen, wie es ist. Selbst diese Bürde überlasst ihr uns Kindern. Aber mir ist es egal, ob ich beliebt bin. Ich will Klimagerechtigkeit und einen lebenswerten Planeten.
And a living planet.
Gut 3 Minuten geht das so. Das Video der Rede wurde mittlerweile 1000-fach in den sozialen Netzwerken geteilt. Schwedische Medien nennen die Schülerin den Superstar der Klimakonferenz und vergleichen sie mit der französischen Nationalheldin Jeanne d'Arc. Greta sieht ihren Kampf für mehr Klimaschutz als eine Frage der Gerechtigkeit.
We cannot solve a crisis without treating it as a crisis.
Wir können die Krise nicht lösen, wenn wir sie nicht als solche behandeln. Die fossilen Brennstoffe müssen im Boden bleiben. Und wir müssen uns auf Gerechtigkeit konzentrieren. Wenn Lösungen in diesem System so schwer sind, dann sollten wir vielleicht das System ändern.
Maybe we should change the system itself.
In ihrem Twitter-Profil schreibt Greta, dass sie das Asperger-Syndrom hat. Das ist eine Form von Autismus. Seit sie 8 Jahre alt ist, beschäftigt sich Greta mit dem Klimaschutz. Mittlerweile isst sie kein Fleisch mehr und keine Milchprodukte und sie verzichtet aufs Fliegen, wie ihre Mutter. Die bekannte Opernsängerin fördert den Flügsgarm-Trend, dessen Anhänger schämen sich fürs Fliegen. Zur Weltklimakonferenz nach Polen ist Greta mit ihrem Vater gekommen, in einem Elektroauto. In schwedischen Medien wird spekuliert, dass nicht nur die Eltern Gretas Initiative fördern, sondern ein einflussreicher PR-Manager dahinter steckt. In dessen neu gegründeter Klimaschutzstiftung ist die 15-jährige Beraterin. Die Schülerin freut sich über die Aufmerksamkeit, die ihre Rede bei der Weltklimakonferenz erregt hat. Doch ihr Fazit des Treffens in Katowice fällt knapp aus. Dem schwedischen Radio sagte sie, es sei viel geredet worden, die Wirkung sei klein.
Det var väldigt mycket snack och väldigt lite verkstad.
Auf Twitter schreibt sie, sobald Politiker, Medien und unsere Gesellschaft die Klimakrise als Krise behandeln, brauchen wir solche Konferenzen nicht mehr. Dann werden wir unsere Zeit dafür nutzen, Emissionen zu senken und unsere Gesellschaft nachhaltig zu machen. Dafür will Greta weiterkämpfen. Seit 4 Monaten schwänzt sie jeden Freitag die Schule, um vor dem schwedischen Reichstag zu demonstrieren. Mittlerweile haben sich zehntausende Schüler weltweit angeschlossen, auch in Deutschland. Bis sich Schweden an das Klimaschutzabkommen von Paris hält, soll Gretas Schulstreik weitergehen, auch in den Ferien.
Varje fredag till Sverige är det Parisavtalet, även på loven.
Greta, 15 Jahre jung, macht sich hörbar und sichtbar. Der Klimawandel betrifft sie nämlich am längsten. Andererseits altert Europa. Helga Kromm-Kolb, Sie haben einen Sonderbericht zu Klimawandel, Gesundheit und Demografie am Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit in Wien fertiggestellt. Welche Rolle spielt der demografische Faktor in Ihren Untersuchungen?
Ja. Dieser Bericht wurde von allen Forschenden, die sich mit diesem Thema beschäftigen, in Österreich gemeinsam erstellt. Und was sich ganz deutlich zeigt, was ja auch nicht überraschend ist, die Bevölkerung wird immer älter. Und wir wissen, dass älter werdende oder ältere Menschen viel empfindlicher sind gegenüber extremen Wetterereignissen. Und mit dem zunehmenden Klimawandel gibt es eben auch längere Hitzeperioden, höhere Temperaturen. Und das sind Verhältnisse, mit denen ältere Menschen schlechter umgehen können wie jüngere Menschen.
Man hat es an der letzten großen Hitzewelle 2003 gesehen. Da starben vor allem Ältere und ganz Alte. Was haben denn die alle irgendwann Älteren von einer Erderwärmung über 1,5 Grad zu erwarten? Und was im schlimmsten Fall bei einer Erwärmung von 2?
Die Veränderungen der mittleren Temperaturen, die im Pariser Abkommen festgehalten sind, das sind globale Mittelwerte. Das heißt, auf den Kontinenten, auch auf Europa, wird die Temperatur noch stärker steigen als die 1,5 oder 2 Grad, wenn wir auch global diese Werte einhalten. Da geht es dann um 3, 4, je nachdem Grad, von welcher Gegend wir reden. Und das geht einher, und das ist für die Gesundheit das noch viel, viel wesentlichere. Es geht eben einher mit einer deutlichen Zunahme der Andauer der Hitzeperioden und auch der höchsten Temperaturen, die auftreten. Wir haben jetzt ja nur ganz selten Temperaturen über 40 Grad, aber das wird dann durchaus zu einem regelmäßigen Erscheinung in den Sommern werden.
Also wäre es eine Aufgabe der Politik, jetzt auch in europäischen Gesellschaften, die Alterung ist ja nicht nur ein Phänomen in Deutschland, zu sagen, wir sind da ganz besonders in der Pflicht, für Ältere uns zu kümmern, weil die besonders fragil sind mit der Gesundheit und besonders ausgesetzt, wenn zum Beispiel nachts die Temperaturen tropisch sind mitten in Europa.
Das ist richtig. Die Temperaturen werden eben auch nachts nicht mehr absinken. Wir werden viel öfter Tropennächte bekommen und dann fehlt die Erholungsphase und es fehlt auch die Abkühlungsphase für die Gebäude, sodass die Gebäude am nächsten Tag schon bei einem höheren Temperaturniveau aufgeheizt werden. Das ist der eine Aspekt des Klimawandels, aber natürlich das, was die jüngeren Leute dann in weiterer Folge erwartet, kann noch viel dramatischer werden. Das heißt, es geht ja um die älteren Menschen, aber natürlich keineswegs nur.
Aber es geht ja auch darum, wer hat die stärksten Truppen? Da Europa nun mal altert, heißt das denn, die Zukunft der Jungen, die bald in der Minderheit sind, die steht für die politischen Entscheider nicht im Vordergrund, zum Beispiel wenn es um Wählerstimmen geht?
Ja, die Wählerstimmen verschieben sich immer mehr in Richtung auf ältere Menschen. Und ich halte es deswegen auch für ganz wichtig, dass die älteren Menschen sich auch mit diesem Thema befassen. Einerseits aus Selbstschutz, weil gerade gegen Hitze kann man selber sehr viel tun. Ein ganz wesentlicher Faktor ist viel trinken. Aber andererseits eben auch im Hinblick auf nicht zuletzt ihre Kinder und ihre Enkel.
Wir haben vorhin zu Beginn der Sendung die Einschätzung des Fachmannes für Biodiversität gehört. Katowice habe das geliefert, was es liefern sollte, aber es reiche nicht. Da sind sich alle Klimaforscher einig. Jetzt müssen Sie sich ja auch fragen, wie erhöht man gesellschaftlich den Druck? Wie können Sie als Wissenschaftlerin so kommunizieren, dass Sie gehört werden? Ich habe den Verdacht, mit noch stärkeren Warnungen geht's eher nicht. Da gibt's womöglich auch einen Abstumpfungseffekt. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, das sehe ich auch so. Was wir also versuchen zu tun in Österreich ist, dass wir wirklich gemeinsam Sachen publizieren, sodass man uns wenigstens nicht gegeneinander ausspielen kann. Also es kann in Österreich kein Politiker sagen, aber das Institut sowieso sagt oder aber das sowieso sagt, weil wir alle an einem Strang ziehen und auf die Basisaussagen tragen wir alle gemeinsam. Das ist, glaube ich, einmal ein wichtiger Faktor. Dazu haben wir auch das Climate Change Center Austria gegründet, das uns dabei unterstützt. Das Zweite ist, dass wir, glaube ich, viel mehr über die positiven Aspekte reden müssen, die wir erreichen können, wenn wir Klimaschutz betreiben. Und es gibt eine ganze Menge von Maßnahmen, die man setzen würde, selbst wenn es keinen Klimawandel gäbe. Also zum Beispiel eine Ernährungsänderung, mehr Gemüse, Obst, Getreide und etwas weniger Fleisch. Wird jeder Arzt bestätigen, dass das im Schnitt eine notwendige Veränderung ist, eine notwendige Änderung der Essensgewohnheiten, ist wesentlich gesünder, hat aber viele andere positive Nebenwirkungen, wie zum Beispiel, wenn man auch saisonales und biologisch angebaute Produkte isst, dann schmecken sie besser, weil sie naturgereift sind. Und umgekehrt hat man weniger Gifte, weniger Hormone, weniger Antibiotika, die man mit aufnimmt. Zugleich tut man etwas für den Boden, der wieder mehr Kohlenstoff speichern kann und dort die Biodiversität zunehmen kann. Und das bedeutet wieder, dass der Boden mehr Wasser halten kann. Das heißt, er ist besser geschützt gegen Dürre, aber auch gegen Hochwasser. Und das hat wieder für die Bauern einen positiven Nebeneffekt, weil die Bauern dadurch verlässlichere Ernten haben. Und insgesamt ist es eben auch eine Klimaschutzmaßnahme, weil der Kohlenstoff, der im Boden gebunden ist, ist nicht in der Atmosphäre und trägt daher nicht zum Klimawandel bei.
Positive Folgen?
Es gibt relativ einfache Sachen, die jeder tun kann, wo er keine Politik braucht und trotzdem einen wesentlichen Beitrag leistet.
Es geht also um die Darstellung positiver Folgen, wenn man sich ändert. Erläuterungen von Helga Kromp-Kolb vom Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit an der Universität für Bodenkultur in Wien. Besten Dank. Vorhin hörten wir aus den Lebenserinnerungen der kenianischen Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai, wie intakt die Natur noch in ihrer Kindheit gewesen war in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Aber schon ein Jahrzehnt später, in der Gegenwart der 70er Jahre, da sah es schon ganz anders aus in ihrem Land. Sie sah das am Zustand der Rinder in Kenia und an den Zecken.
Als ich in der Umgebung von Nairobi auf Zeckensuche war, fiel mir auf, dass die Flüsse nach Regenfällen die Berge hinunterstürzten, über Pfade und Straßen abflossen und überdies stark verschlammt waren. Ganz anders als in meiner Kindheit. Ich weiß noch, dass ich mir dachte, das ist die Bodenerosion, dagegen müssen wir etwas unternehmen. Außerdem waren die Kühe so mager, dass ich ihre Rippen einzeln zählen konnte. Es wuchs kaum Gras oder anderes Futter für sie und während der Trockenheit enthielt es wenige, das sie fanden, so gut wie keine Nährstoffe. Auch die Menschen sahen unterernährt aus und auf ihren Feldern wuchsen die Pflanzen nur spärlich. Diese Beobachtungen führten mir vor Augen, dass die Umweltzerstörung weitaus verheerendere Folgen für die Tierindustrie in Kenia und der ganzen Region hatte als die Zecken in den Ohren der Rinder. Dann erfuhr ich, dass das Stück Land, auf dem mein geliebter Feigenbaum gestanden hatte, verkauft worden war. Für den neuen Besitzer stellte der Baum ein Hindernis dar und er ließ ihn fällen, um auch dort Tee anzubauen. Zu der Zeit war mir der Zusammenhang zwischen Baum und Wasser bereits klar geworden. Ich trauerte um den Baum und würdigte die Weisheit der Kikuyu, bei denen Generationen von Frauen ihren Töchtern die kulturelle Tradition weitergegeben hatten, die Feigenbäume nicht zu fällen. Und ich hätte diese Weisheit ebenfalls weitergeben sollen. Welchen Grund die Menschen ursprünglich auch gehabt haben mochten, diese Bäume in Ehren zu halten, ihre Umsicht hatte sie vor Erdrutschen bewahrt.
Eine Umsicht, die dann aber nicht mehr zählte oder keine Rolle mehr spielte. Sie hören H2 der Tag Klimapolitik nach Katowice. Können sich die dort beteiligten Staaten zurücklehnen und sagen, komm, lass uns baden gehen, wir haben ja noch Zeit. Vorbeugend hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen bereits die Parole ausgegeben, eine Schippe drauflegen zu wollen, für ambitioniertere Klimaziele zu kämpfen als die bisherigen. Seine Prioritäten seien jetzt Ehrgeiz, 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 Ehrgeiz und nochmal Ehrgeiz. Gilt das aber auch in Berlin, in der Großen Koalition oder in der Wirtschaft? Matthias Reche über die Reaktion.
Katowice schreibe die Erfolgsgeschichte von Paris fort, sind CDU und CSU überzeugt. Die Konferenz habe noch einmal sehr deutlich gemacht, dass Klimaschutz keine nationale, sondern eine weltumspannende Aufgabe sei, sagt die Umweltbeauftragte der Unionsbundestagsfraktion Anja Weisgerber. Frank Sitter, der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, ist ebenfalls überzeugt, dass sich der Verhandlungsmarathon gelohnt habe, weil das Vertrauen zwischen den Staaten gestärkt wurde. Auch Wirtschaftsvertreter sind mit dem Ergebnis der Weltklimakonferenz zufrieden. Man habe sich auf solide und faire Regeln geeinigt, meint Erik Schweitzer. Der Präsident vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag ist überzeugt, dass ein wettbewerbsneutraler und wirkungsvoller Klimaschutz auch neue Exportchancen für deutsche Unternehmen schaffe. Für Annalena Baerbock ist dies allerdings nur ein Aspekt. Für die Grünen-Chefin hat die Klimakonferenz vor allem gezeigt, dass nur wer beim Klimaschutz den Ton angibt, künftig auch industriepolitisch die Nase vorn hat.
Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland hängt ganz entscheidend davon ab, ob Deutschland endlich beim Klimaschutz handelt und nicht nur, wie auf dieser Klimakonferenz geschehen, ankündigt. In Katowice musste die deutsche Bundesregierung eingestehen, dass in Deutschland beim Klimaschutz nichts passiert ist, weil man sich nicht getraut hat, den Kohleausstieg anzugehen. Und wir müssen auch wie andere Länder endlich zu einer richtigen Verkehrswende kommen. Das heißt, ein klares Zieldatum, ab wann nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden dürfen in Deutschland.
Dass die Bundesregierung sich beim Klimaschutz international überaus engagiert, gebe zu Hause aber auf der Bremse stehe, ist auch die Meinung der deutschen Umweltverbände. Sie sind vor allem enttäuscht, weil die Ergebnisse des Klimaschutzgipfels nicht ausreichten, den Ausstoß von Treibhausgas zu senken und die Erderwärmung zu stoppen. Das vereinbarte Regelwerk sei ein Fortschritt, aber das reiche allein nicht aus, den Klimakollaps abzuwenden, meint auch der Grünen-Politiker Oliver Krischer.
Auf der Klimakonferenz von Katowice wurde zwar ein sogenanntes Regelbuch verabschiedet. Das ist ohne Zweifel ein Fortschritt für die Klimaadministration, aber kaum ein Fortschritt für den Klimaschutz selbst. Denn mit einem solchen Regelbuch wird keine Tonne CO2 eingespart.
Doch hat der Klimagipfel auch aus Sicht der Kritiker einige positive Resultate gebracht. So seien verlässlichere Regeln ausgehandelt worden für Emissionsminderung und der finanziellen Unterstützung ärmerer Länder. Und wichtig sei auch, dass nun alle 5 Jahre geprüft werden soll, ob die klimapolitischen Maßnahmen der Staaten ausreichen.
Soweit die Reaktionen aus der deutschen Hauptstadt. Michael Schäfer, Klimachef des WWF. Regierung und Wirtschaft sind im Prinzip mit den Ergebnissen von Katowice zufrieden. Ehrgeiz klingt ja anders.
Ja, das muss man ganz klar sagen. Deutschland hat ein großes Problem. Wir haben seit 10 Jahren unseren CO2-Ausstoß nicht gesenkt. Wir sind weit davon entfernt, unser Klimaziel für 2020 zu erreichen. -40% hatten wir uns vorgenommen. Bei -28% sind wir jetzt. Ehrgeiz hieße, jetzt ein Sofortprogramm mit Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg zu bringen.
Andererseits gibt es jetzt ein Regelbuch, das jedes Land bald nachweisen muss, was es im Klimaschutz erreicht hat und was nicht. Kein Land kann sich mehr rausreden, weder Industrie noch Entwicklungsländer. Erhöht das den Druck, sich anzustrengen?
Der Druck, sich anzustrengen, ist ja jetzt schon da. Wir haben die wissenschaftlichen Ergebnisse, dass der Weltklimarat, ein Gremium der wichtigsten Wissenschaftler der Welt, hat zusammengestellt, was wir wissen über den Klimawandel. Und wir wissen, dass wir die Welt nicht wiedererkennen würden, wenn wir wie bisher weiter in die Erderhitzung reinschreiten. Wir wissen, dass das, was heute Wetterextreme sind, Höchsttemperaturen, dass das in vielen Teilen der Welt neue Durchschnittstemperaturen werden. Wir kennen die Auswirkungen, die das auf die Tier- und Pflanzenwelt hätten. In den wichtigsten ökologischen Schlüsselregionen würden 50% der Tier- und Pflanzenarten regional aussterben. Wir wissen, was es für die Äckerböden bedeuten würde, dass immer mehr Unfruchtbarkeit da wäre, dass Menschen fliehen müssten aus ihrer Heimat. Das alles ist klar. Das heißt, der Handlungsdruck ist jetzt schon da. Und es wird Zeit, dass die Regierungen tatsächlich konsequente Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg bringen.
Reden wir über Deutschland. Es gehörte in Katowice zu den erstaunlichen Erscheinungen, dass Deutschland einerseits zur Koalition der Ehrgeizigen sich begeben hat, andererseits seit Jahren die Klimaschutzziele verfehlt. Wie passt denn das zusammen?
Das ist das Verrückte, dass die deutsche Delegation eine ganz wichtige und gute Rolle gespielt hat bei diesen Verhandlungen, geholfen hat, Probleme aus dem Weg zu bringen und einen Anteil daran hatte, dass wir dieses wichtige Regelbuch jetzt verabschiedet haben. Wir haben in Katowice die Bundesregierung als den ehrenwerten Dr. Jekyll erlebt und zurück in Berlin angekommen, merken wir, hat sie sich wieder in Dr. Hyde verwandelt, denn tatsächlich Konsequenzen zu ziehen und selber auch den eigenen Klimaschutzbeitrag zu erhöhen, wie es jetzt für alle Staaten nötig wäre, davon ist die Bundesregierung leider weit entfernt.
Trotzdem, nach Katowice ist der Druck noch größer, zu tun, was zu tun ist, nämlich aus der Kohleindustrie auszusteigen. Es gibt doch jetzt keine Ausrede mehr, oder?
Nein, es gibt keine Ausrede mehr. Wir in Deutschland sind ausgerechnet, wir sind der Verbraucher von der meisten Braunkohle. Wir verbrennen mehr Braunkohle als jedes andere Land der Erde, nicht pro Kopf, sondern in absoluten Zahlen. Braunkohle ist einer der dreckigsten Energieträger, die es gibt, verursacht 3-mal so viel CO2 pro Kilowattstunde wie zum Beispiel Erdgas. Wir müssen ganz dringend und sehr schnell die Braunkohleverstromung beenden und auch die Steinkohle schrittweise auf Null fahren.
Es gibt aber nicht nur uns. In Katowice waren ja auch die Länder, die bereits jetzt Sturmschäden zu beklagen haben. haben oder steigenden Meeresspiegel oder Dürren anders als wir, gibt's für die Staaten mehr Geld und wie verbindlich ist denn dessen Auszahlung?
Ja, die Finanzzusagen wurden bekräftigt, einerseits für die Schäden, aber andererseits auch, um den Entwicklungsländern zu helfen, ihren eigenen CO2-Ausstoß zu reduzieren gegenüber dem, was sonst zu erwarten wäre. Allerdings sind diese Zahlungen wie alle Verpflichtungen aus dem Abkommen auch nicht mit Sanktionen bewährt. Das heißt, es ist allein die Öffentlichkeit, die darauf achtet, dass die Staaten ihre Zusagen auch tatsächlich einhalten. Und das ist eine der ganz wichtigen Erkenntnisse von mir in Katowice, dass wir den öffentlichen Druck sehr viel stärker brauchen. Denn das Abkommen lebt davon, dass die Öffentlichkeit kontrolliert, dass ihre Regierungen ihren Beitrag leisten und die den Politikern Druck macht, endlich beim Klimaschutz konsequent zu werden und die Erderhitzung auf deutlich unter 2 Grad, wenn möglichst 1,5 Grad zu begrenzen.
Und nochmal zum Verständnis und zur Einordnung dieses Weltklimagipfels. Es bleibt ja die gewaltige Aufgabe, die globalen Emissionen bis 2030 zu halbieren. Wo findet sich das so konkret im Abschlussdokument des Klimagipfels?
Das findet sich leider nicht in dem Abschlussdokument wieder. Das ist eine der großen Schwächen dieses Regelbuchs. Das Pariser Abkommen sieht ja vor, dass jeder Staat freiwillig seinen Beitrag definiert zur Erreichung der weltweiten Klimaziele. Und wenn man aber diese freiwilligen Beiträge, die abgegeben wurden, addiert, dann kommen wir immer noch auf ein Wachstum des jährlichen Wachstums von CO2-Konzentrationen in der Erdatmosphäre. Das heißt, wir sind immer noch auf einer exponentiellen Kurve und wir müssen die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre stoppen. Also wir müssen irgendwann, muss es aufhören, dass sie weiter anwächst, sonst geht die Erderhitzung ungebremst weiter.
Also nichts Verbindliches, was das angeht, die Reduktion von Treibhausgasen bis 2030 im Abkommen von Katowice. Wie wird das nächstes Jahr in Chile sein? Kann man das dann lassen?
Nein, es war jetzt in der Diskussion, ob man quasi nur noch alle 2 Jahre eine solche Konferenz macht. Ich halte das für das Falsche. Es ist keine Lösung, weniger miteinander zu reden, sondern die richtige Lösung wäre, diesen Rhythmus beizubehalten. Aber gleichzeitig müssen einzelne Staaten vorangehen, muss sich jetzt eine Gruppe von Staaten bilden, die sagt, ja, wir sehen es, dass das noch nicht ausreicht, was bisher vorliegt. Und wir fangen an, unsere Beiträge zu erhöhen und das eine solche Staatengruppe auch relevant ist und groß ist, das geht eigentlich nur, wenn sich die EU da beteiligt. Und deshalb brauchen wir jetzt ganz dringend das Bekenntnis der EU. Wir erhöhen unseren Klimabeitrag bis 2030. Und da ist unsere Forderung an die Bundesregierung. Die hat bisher das verhindert. Sie war eine der Blockierer innerhalb der EU. Und hier muss die Bundesregierung jetzt dringend umsteuern, muss das, was sie in Katowice versprochen hat, nämlich dass sie in der Koalition derjenigen ist, die mehr Ehrgeiz wollen, auch wahrmachen und muss tatsächlich dafür auch die Anstrengungen hier beim Klimaschutz in Deutschland deutlich erhöhen, sodass wir das Klimaziel für 2020, vielleicht nicht im Jahr 2020, aber doch 2 Jahre später erreichen. Und dafür muss jetzt ein Plan vorgelegt werden von der Bundesregierung. Das ist ihre Aufgabe und auch ihre Verantwortung, die sie den Menschen in Deutschland gegenüber hat.
Einschätzung von Michael Schäfer, dem Klimachef des WWF. Und hier nochmal ein Einblick in den kenianischen Alltag der Umweltaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin von 2004, von Wangari Maathai. Es konnte zumindest noch vor wenigen Jahren in Kenia gefährlich sein, sich für Umweltschutz zu organisieren, vor allem dann, wenn sich Kenianerinnen zusammenschlossen und versuchten, gemeinsam zu handeln.
Solange das Green Belt Movement Frauen lediglich dazu anregte, ein paar Bäume zu pflanzen, hatte die Regierung sich nicht um uns gekümmert. Aber sobald wir zu erklären begannen, warum die Bäume verschwanden und warum es wichtig war, sich für seine Rechte einzusetzen, ob nun Umwelt-, Menschen- oder Frauenrechte, wurden höhere Regierungsbeamte und Parlamentsabgeordnete auf uns aufmerksam. Und dann wurde ihnen klar, dass das Green Belt Movement im Gegensatz zu etlichen anderen kenianischen Frauenorganisationen die Frauen nicht organisierte, um diese oder jene Pläne der Regierung zu unterstützen. Vielmehr forderten wir die Frauen und Männer dazu auf, Dinge in die eigene Hand zu nehmen, Dinge, die zu tun die Regierung meist nicht bereit war. Das beunruhigte die Behörden und so suchten sie nach Gründen, um unsere Aktivitäten einzuschränken. Zum Beispiel zitierten sie ein altes Kolonialgesetz, nachdem es illegal war, wenn sich mehr als 9 Menschen an einem Ort versammelten, ohne vorher eine offizielle Genehmigung einzuholen. Die meisten Greenbelt-Gruppen hatten 15 bis 30 Mitglieder. Wir fragten die Beamten, warum dürfen wir uns nicht zusammensetzen? Warum brauchen wir eine Genehmigung, um uns mit Frauen aus der Nachbarschaft darüber zu unterhalten, wie wir Brennholz beschaffen sollen? Beamte, die die Gruppen von ihren Zusammenkünften abhalten wollten, betrieben eine Obstruktionspolitik und machten uns das Leben schwer. Ich hingegen versicherte den Frauen, dass sie alles Recht der Welt hatten, sich ohne behördliche Genehmigung zu treffen.
Kenia hat auch gerade das Regelwerk für den Klimaschutz im polnischen Katowice unterzeichnet. Die dortige Regierung muss jetzt liefern und nachweisen, was sie für die Reduktion von Treibhausgasen tut. Mit der eben beschriebenen Einschüchterung der Zivilgesellschaft wird sie es nicht schaffen. Wangari Maathai ist übrigens 2011 in Nairobi gestorben, im Alter von 71 Jahren. Seither müssen ihre Nachfolger und Nachfolgerinnen ran, der Regierung Tempo abzuverlangen. Und jetzt nach China. Der größte CO2-Emittent auf unserem Planeten, viel wichtiger als Kenia, was das angeht. Was in China passiert, das hat mehr Gewicht als das Verhalten der meisten anderen Staaten. Auch China hat das Regelbuch angenommen. Auch China muss sich den Kontrollen unterwerfen, die in ein paar Jahren wirksam werden. Verkauft das die Regierung in Peking ihrer Bevölkerung als Erfolg? Ist man dort so zufrieden wie in Berlin? Benjamin Eissel berichtet.
Die Reaktionen in China beschränken sich bislang auf die Staatsmedien. China habe aktiv daran mitgearbeitet, den Kompromiss von Katowice auszuhandeln, viel zu den Verhandlungen beigetragen und große Zugeständnisse gemacht, loben die Medien. Das Land sei als ein Vermittler zwischen Industrie- und Entwicklungsnationen aufgetreten. Es wird so dargestellt, als ob der Kompromiss ohne China nicht zustande gekommen wäre. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sei auf einem guten Weg, ihr Ziel zu erreichen, den insgesamten CO2-Ausstoß ab 2030 zu senken, schreibt die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Dann soll der sogenannte Peak, also der Gipfel, erreicht sein. Das heißt, der CO2-Ausstoß nimmt bis 2030 noch zu, danach soll er fallen. China ist der größte Produzent von Treibhausgasen weltweit und wird dies auch bleiben. Das liegt daran, dass die Wirtschaft in China weiter kräftig wächst und Kohle weiterhin die wichtigste Energiequelle ist. Noch immer werden rund 60% des Energiebedarfs durch Kohle gedeckt. Dabei investiert China wie kein anderes Land in erneuerbare Energien. Im ganzen Land entstehen Solaranlagen und Windparks. Außerdem ist China Vorreiter bei der Elektromobilität. Beispielsweise werden in Peking inzwischen mehr Elektroautos neu zugelassen als Autos mit Verbrennungsmotoren. Mit der neu gewonnenen Expertise im Bereich erneuerbare Energien lässt sich nicht nur der CO2-Ausstoß reduzieren, sondern auch gut Geld verdienen. China verkauft seine Technologien weltweit. Zur Strategie Chinas gegen den CO2-Ausstoß gehört aber auch die Atomenergie. Das Land hat nach offiziellen Angaben mehr als 40 Atomkraftwerke, weitere sollen folgen. China erkennt den menschengemachten Klimawandel zwar an und verpflichtet sich dagegen vorzugehen, im Land selbst spielt die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Alltag aber keine größere Rolle. So wird weiterhin kräftig Energie verschwendet. Da sich mit Energie, die nicht aus dreckiger Kohle gewonnen wird, aber auch gleichzeitig die Luftqualität verbessert, lassen sich die Maßnahmen der smoggeplagten Gesellschaft gut verkaufen.
Und reden wir zum Schluss über den Emissionshandel. Wir wissen nicht, was im Augenblick in China passiert. Wir werden die Veränderungen erleben. Kommen wir zu uns, zum Emissionshandel. Reden wir über ein marktwirtschaftliches Instrument bei der Reduktion von Treibhausgasen. Ja, reden wir über den Preis von CO2 und wie der Preis Wirtschaft und Politik zur Veränderung zwingt. Ottmar Edenhofer, Chefökonom vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wenn Deutschland seine Klimaziele weiterhin verfehlt, so wie bisher, dann könnte es für den Finanzminister ziemlich schnell ziemlich unangenehm werden. Rechnen Sie uns das doch bitte mal vor.
Ja, also das ist ziemlich einfach, das vorzurechnen. Es gibt im Rahmen der Europäischen Union für die einzelnen Staaten Verpflichtungen, nämlich Verpflichtungen außerhalb des sogenannten Strom- und Industriesektors, die Emissionen zu reduzieren. Das ist im Wesentlichen der Verkehrssektor, der Wärmesektor und die Landwirtschaft. Und diese Ziele müssen erreicht werden. Und jetzt ist das ganz große Problem, dass die Emissionen im Verkehrssektor, vor allem im Verkehrssektor, steigen. Und Deutschland wird dann nach 2020 von anderen Staaten, sagen wir mal von Rumänien, von Polen, Zertifikate kaufen müssen. Noch sind die Preise für diese Zertifikate sehr gering, weil es auf diesem Markt keine Knappheit gibt. Aber nach 2020, wenn die Emissionen stark reduziert werden müssen, wenn die Knappheit auftaucht, dann rätseln natürlich alle darüber, wie hoch wird denn der Preis sein. Wenn man mal davon ausgeht, dann könnte der Preis zwischen 50 und 100 Euro pro Tonne sein, dann würden zwischen 2020, so in der Größenordnung, zwischen 30 und 60 Milliarden zusätzliche Verpflichtungen auf den Finanzminister zukommen. Das ist gar nicht unrealistisch. Und das ist dann so etwa so in der Größenordnung der Einnahmen der heutigen Stromsteuer. Also da wird sich der Finanzminister etwas überlegen müssen.
Sie sagen gerade eben, der Preis für CO2 muss dann steigen oder wird steigen. Wer legt denn den fest?
Der wird nicht festgelegt durch irgendeine Behörde, sondern der wird in einem Aushandlungsprozess festgelegt. Denn wenn etwa in Rumänien durch Konjunktureinbruch oder was auch immer Zertifikate freigesetzt werden oder weil es dort einfach weniger Emissionen gibt, dann werden diese Zertifikate durch Deutschland gekauft und dann wird Rumänien versuchen, einen Preis festzulegen. Das ist ein Aushandlungsprozess und deswegen weiß niemand genau, wie hoch der Preis ist. Was wir so in etwa wissen ist, was so im Verkehrssektor etwa die Tonne Reduktion kostet. Und daraus macht man eben solche Abschätzungen. Das ist alles mit Unsicherheiten behaftet. Aber es ist klar, man wird in den nächsten Jahren, vor allem nach 2020, wird man solche Preise sehen. Und diese Preise, die können dann schon deutlich höher sein als die im europäischen Emissionshandel. Und darauf wird dann eben Deutschland, aber auch Spanien, Italien, darauf wird man reagieren müssen.
Diesen Emissionshandel gibt es seit 2005, hat aber bislang nicht so funktioniert, dass Treibhausgas gesenkt würde. Jetzt hat gerade das, oder zu Beginn des Jahres, das EU-Parlament einer Reform des Emissionshandels ab 2021 zugestimmt. Dem müssen dann auch alle Länder der EU zustimmen. Werden die das tun?
Ja, jetzt muss ich hier vor einem Missverständnis warnen. Es gibt zwei Bereiche. Das eine ist der Bereich des europäischen Emissionshandels, da ist der Stromsektor und im Wesentlichen der Industriesektor integriert. Diesen Emissionshandel, den gibt es schon. Und auf diesem Emissionshandel, da handeln im Wesentlichen Firmen. Dagegen außerhalb dieses Emissionshandels, der Verkehrssektor, Landwirtschaft, Wärmesektor, da gibt es noch keinen Handel zwischen Firmen, da handeln Regierungen. Den einen Emissionshandel für den Strom und Industrie, den gibt es schon, der andere ist jetzt im Entstehen. Und das ist eben interessant, dass dort also jetzt ein Handel zwischen Regierungen entsteht. Und das hat man bislang noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Mhm. Was Sie sagen ist, es hat tatsächlich Reformanstrengungen gegeben im Emissionshandel, für den Strom und für die Industrie. Und in diesem Handel hat es schon Reformschritte gegeben, die dazu geführt haben, da wurden im Wesentlichen Zertifikate aus dem Markt genommen. Das hat im Wesentlichen dazu geführt, dass die Preise auf diesem Markt gestiegen sind. Jetzt im Augenblick sind wir so in etwa auf 20 Euro Tonne CO2. Und dieser Emissionshandel, der hat insofern funktioniert, als er in der Tat dazu geführt hat, dass die Emissionen gesunken sind im Stromsektor, das kann man gar nicht bezweifeln, also die Obergrenze wurde immer eingehalten. Das große Problem bei dem Emissionshandel ist, dass er bislang nur sehr wenig Anreize geschaffen hat zu Investitionen in CO2-freie Technologien, weil die Preise ganz unten irgendwo bei 4, 5, 6 Euro rumgedümpelt sind. Jetzt steigt er auf 20 und wenn das auf Dauer so bliebe, was ich bezweifle, dann hätten natürlich vor allem die Kohlebetreiber einen hohen Anreiz, ihre Kohlekraftwerke aus dem Netz zu werfen und dafür eben Gaskraftwerke oder eben Erneuerbare auszubauen. Das wäre aus meiner Sicht dann schon der richtige Schritt. Und diese Emissionshandelsreform, die ist schon im Werk, die ist schon gemacht. Die muss jetzt in verschiedenen Schritten umgesetzt werden, aber es ist aus meiner Sicht kein Zweifel, dass auf diesem Emissionsmarkt jetzt zusätzliche Knappheit entstehen wird. Ob diese Knappheit ausreicht und die Preissteigerung ausreicht, um dann die notwendigen Investitionen anzureizen, das ist eine offene Frage. Weil die Frage offen ist, deswegen bin ich der Auffassung, man sollte im europäischen Emissionshandel einen Mindestpreis einführen, der über die Zeit hinweg steigt, um für die Investoren stabile Erwartungen zu schaffen.
Aber wie sich auch immer der Preis bilden wird zwischen Staaten oder innerhalb der EU. Es kommt in jedem Fall in Deutschland der Bundesfinanzminister ins Spiel. Höhere Preise für CO2 können, wie in Frankreich gerade gesehen, soziale Proteste auslösen. Der Bundesfinanzminister müsste also dann was tun? Eine Steuerreform, die das eine, die Erhöhung der CO2-Preise abfedert?
Also zunächst mal, beim Emissionshandel zwischen den Firmen muss der Finanzminister gar nichts machen. Der Finanzminister würde dann eben Belastungen haben, weil die Verkehrsemissionen steigen oder auch im Wärmewagen. Dann müsste der Finanzminister natürlich diese Mittel bereitstellen, wenn Deutschland seine eigenen Ziele nicht erreicht. Und dann hat er eigentlich nicht sehr viele Optionen. Dann muss er also entweder seine Kollegen aus den anderen Ministerien überzeugen, dass die entsprechende Maßnahmen einleiten, oder er müsste dann in der Tat eine CO2-Steuerreform durchführen, die eben dann im Transportsektor Benzin und Diesel entsprechend des CO2-Gehalts belastet. Er müsste dann an anderer Stelle Entlastung schaffen für die Verbraucher, zum Beispiel indem er die Stromsteuer senkt. Also das wäre dann eben eine Steuerreform notwendig, die eben dann dazu führen müsste, dass die Emissionen in den zentralen Sektoren wie Verkehr, aber auch im Wärmemarkt sinken würden. Und das geht ohne eine Steuerreform kaum.
Aber wir erleben die Große Koalition ja doch eher als gelähmt, also nicht fähig zu größeren Umbauten, schon mal gar nicht zu einer Steuerreform. Wie schätzen Sie die Aussichten ein, dass das kommt?
Naja, natürlich hat die Große Koalition im Augenblick wenig Reformwillen. Sie ist auch gelähmt, weil sie Angst hat, dass das Ähnliches passieren könnte wie in Frankreich, die sogenannten Gelben Westen. Eine Bewegung, die entstanden ist oder wo der Anlass war, weil die Benzinpreise gestiegen sind. Das will man natürlich in Deutschland unbedingt vermeiden. Nur der Fehler, den man in Frankreich gemacht hat, ist, dass man einfach gesagt hat, die Preise steigen oder die Steuersätze steigen, ohne zu sagen, wie man die Verbraucher entlastet. Und das ist aus meiner Sicht das A und O, dass eine solche Steuerreform als fair und sozial gerecht wahrgenommen werden muss. Und das geht nur, indem man vor allem die Haushalte mit niedrigem Einkommen entlastet. Das ist ja aber auch möglich und das ist ein gangbarer Weg. Aber das muss man dann eben klar machen. Und ich glaube, alles, was wir wissen, wo solche CO2-Steuerreformen erfolgreich waren, hat immer zur Voraussetzung gehabt, dass die Regierungen klar gemacht haben, wie sie die zusätzlichen Steuereinnahmen verwenden wollen. Die Leute wollen Transparenz haben und die Leute wollen auch das Gefühl haben, da werden sie nicht gegängelt und geschröpft, sondern es geht darum, dass man Klimaschutz macht, aber dass man auch diejenigen dann stärker entlastet, die eben wenig Einkommen zur Verfügung haben.
Klimasünden werden teuer, wenn nichts geschieht. Erläuterungen vom Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer. Und das war der Tag. Die sehr gemischte Bilanz nach der 24. Weltklimakonferenz. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.